Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte etwas unerwartet anfangen. Als Journalist hört man ja viel Reden von Politikern und Wirtschaftsmenschen. Als Journalist hört man viele Politiker und Wirtschaftsmenschen reden. Und oft hört man vieles, was von der Festplatte rollt, Textbausteine. Und ich fand, dass diese drei Reden, die wir heute Abend hier hatten, wirklich beispielhaft sind, für wie ein öffentlicher Diskurs sein sollte. Da war viel Fleisch bei den Knochen und ich finde, die drei Herren verdienen einen runden Applaus. Ich selbst bin heute früh aus New York gekommen. Da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht war, dass es schneller von New York hierher ging als von Hamburg per Auto. Und die schlechte Nachricht ist, dass man so jetlagged ist, dass etwas passieren kann, was noch nie passiert ist, dass mich der Moderator vor dem Publikum einschläft. Wir wollen ganz kurz will ich einführen, diese beiden bemerkenswerten Organisationen, die hinter uns auf der Tafel stehen, das Forum und den Initiativkreis. In der Vorbereitung habe ich einen schönen Artikel im Manager Magazin gelesen, wo es über Bodo Hombach ging, den Sie vorhin gehört haben. Der wurde tituliert als der, Zitat, offizielle Oberruri. Oberruri. Zu denen auch andere rührige Ruris gehören, wie zum Beispiel Klaus Engel, Jürgen von Evonik, Jürgen Grossmann, ex-RWE. Und die drei haben nämlich vor anderthalb Jahren dieses Buch veröffentlicht, das hieß Phoenix Flieg, Ausrufezeichen. Und dieses Buch ist offensichtlich, es wiegt so viel wie ein halber Flöz, ist offensichtlich zum Bestseller geworden, ist in der dritten Auflage. Und ich finde, das war ein sehr schönes Omen für den Rest der Geschichte, denn jetzt heißt es, der Phönix fliegt, mit Ausrufezeichen. Und das ist doch eine erstaunliche, ermutigende Story über den Wandel dieses Ruhrgebiets, nennen wir sie die Reindustrialisierung im 21. Jahrhundert. Und das inoffizielle Motto stammt von einem dieser drei, Klaus Engel. Ich zitiere, von Piercing-Studios und Reisebüros allein kann eine Wirtschaft nicht leben. Ende Zitat. Und dieser Phönix hier im Ruhrpott, der fliegt wieder, weil er eben nicht am Überkommenen festhält, denn zum Beispiel 2018 wurde die letzte Zeche geschlossen, sondern weil er sich ändert. Zum Beispiel gab es hier den ersten IT-Gipfel schon vor 34 Jahren. Oder nehmen wir Duisburg, Stahl schrumpft, aber 10.000 neue Jobs sind in diesem riesigen Logistikzentrum entstanden, das dort aufgewachsen ist. Und dieses Bild, wie sich dieser Ruhrpott, dieses Ruhrgebiet selbst erneuert, selbst reformiert, wieder neu erfindet, ich finde, passt sehr gut zu unserem europäischen Thema. Bodo Hombach hat dieses Europa als sehr merkwürdiges Wesen beschrieben, mit lauter paradoxalen Widersprüchen. Er nennt es heidnisch und fromm, weise und borniert, weltoffen und selbstverliebt. Aber wenn wir genauer hingucken, dieses alte Europa hat so ziemlich alles erfunden, was unser Leben heute prägt. Von Aristoteles bis Zuse, dem Erfinder des Computers, von der Bessemer-Birne bis zum Bauhaus, von Michelangelo bis zum MP3-Player, von der Renaissance bis zum Faxgerät. Es ist heute immer noch diese Einheit Europa, die EU27, eine größere Wirtschaftseinheit als die USA, die größte Wirtschaftseinheit der Welt. Es ist 10-mal reicher im Pro-Kopf-Einkommen als dieses Wunderkind China. Es ist hoch ausgebildet, Es hat eine Top-Infrastruktur. Fazit, da muss doch noch was drin sein in diesem alten Kontinent. Aber Europa geht es zurzeit nicht so gut. Und deshalb meine Frage an alle drei Koryphäen, die hier vor uns sitzen. Herr Fitschen, den Chef der einzigen deutschen Bank, die noch international mitspielt, Peer Steinbrück, den Kandidaten der ältesten deutschen Partei mit Wurzeln hier in dieser Industrielandschaft, Peter Therium, der dem großen oder größten Versorger vorstellt. Ich möchte diese drei fragen, wie kann man dieses Europa, das ja die besten Möglichkeiten hat, das beste Potenzial, aber zurzeit nicht so richtig rund läuft, wie kann man dem wieder auf die Sprünge helfen, so wie sich dieses Ruhrgebiet, so wie dieser Phönix hier, der es wieder fliegt. Wie macht man das? Wer möchte anfangen? Wir haben jetzt keine Manuskripte vor sich liegen.
Stellen Sie die Frage an jemanden.
Ja, okay. Wie kriegen wir diesen Betrieb wieder ans Laufen?
Drei Punkte. Erstens ein notwendiges kurzfristiges Krisenmanagement, um den Euro zu stabilisieren. Und das ist im Augenblick nicht umfassend genug. Zweitens die europäischen Ressourcen sehr viel stärker zu konzentrieren auf die wichtigen Zukunftsfelder. Dabei spielt insbesondere der nächste mittelfristige Finanzrahmen eine enorme Rolle, der nach wie vor genauso fehlgeleitet ist wie der vorherige Finanzrahmen und die Lissabon-Strategie, weil nach wie vor ungefähr 35-40% in die Landwirtschaft hineingehen und in den ländlichen Raum und nicht auf Infrastruktur, nicht Forschung und Entwicklung, nicht Ausbildung, nicht Qualifizierung. Und drittens eine deutliche, das ist aber erst mittelfristig, Reform und Demokratisierung der europäischen Institutionen als eine Bedingung, um diese europäische Integration voranzutreiben. Das könnte ich jetzt ausführen mit Blick, was ist die zukünftige Rolle der Kommission. In meinen Augen wird sie so etwas wie eine exekutive Einrichtung sein müssen. Die drei Präsidenten, Kommissionspräsident, EU-Präsident, Eurogruppenpräsident, was immer da noch so ist, müssen in einer Rolle zusammengefasst werden, direkt gewählt werden aus dem Europäischen Parlament. Der Europäische Rat müsste so etwas sein wie eine zweite Europäische Kammer.
Ich dachte jetzt so ein bisschen mehr an die wirtschaftliche Potenz unserer EU 27. Gib mir mal zwei Zahlen, die mich erschreckt haben. Die eine Zahl sagt, dass in den letzten 40 Jahren das Wachstum Europas der EU 27 Dekade um Dekade um einen halben Punkt gefallen ist. Inzwischen sind wir bei Null. Das hat auch zyklische Gründe, klar. Aber es gibt diesen sanften linearen Abstieg im Wachstum und noch schlimmer, in diesen 40 Jahren ist der Anteil Europas am Weltsozialprodukt um sage und schreibe 10 Punkte gefallen.
Das ist doch kein Wunder.
Ja. Herr Fitscher? Ja, also, kein Wunder? Ja, das würde ich auch sagen. Die letzte Zahl, die müssen wir ein bisschen relativieren. Das bereitet mir persönlich keine schlaflosen Nächte. Im Gegenteil, wir sind gut beraten, wenn wir nicht dauernd auf die Statistik schauen, die uns sagt, dass wir jedes Jahr ein bisschen weniger Anteil haben. Das Normalste der Welt, der vergangene Zustand, war nicht normal, weil der Rest der Welt nicht richtig teilnehmen konnte. Das müssen wir einfach konzentrieren und schön bescheiden sein, dass wir gerade mal 500 Millionen Einwohner haben und das ist weniger als die Hälfte von Indien oder China. Warum sollen denn auf Dauer die Menschen in Europa das Zehnfache dessen verdienen oder einnehmen, das, was ein Bürger in China für sich erwirtschaften kann?
Also wenn Ihre Bank jedes Jahr um so und so viele Punkte zurückginge, würde ich keine Aktien kaufen.
Moment. Das ist etwas anderes. Jetzt sprachen Sie von der Statistik, die sich darauf bezieht, wie viel die Menschen in einem Nationalstaat, wo die Statistik zusammengezählt wird, dann ergeben. Da kann man sich fragen, machen die Statistiken überhaupt noch Sinn? Denn Fakt ist, dass Unternehmen in Deutschland, egal ob sie eine Bank führen, egal ob sie ein mittelständischer Unternehmer sind oder ein großes deutsches Unternehmen führen, dass wir vielleicht nur noch 20-30% hier im Lande erlösen. Denn es ist ja ganz toll möglich, aus dem Standort Deutschland heraus global recht erfolgreich zu agieren. Also warum soll es den Menschen dann hier schlecht gehen? Eins können wir nicht. Wir können nicht 10-mal so viele Menschen nach Deutschland bringen, um dann mit den Zahlen in China auf Dauer mitzuhalten. Also diese Statistiken, die müssen wir mit ein bisschen Vorsicht gewährleisten, damit wir uns nicht in die Enge reiten lassen.
Die sind wirklich wahr.
Ja. Es geht ja nicht darum, dass ich sage, die Zahlen sind nicht wahr. Ich sage nur, wir müssen diese Zahlen mit mehr Vernunft interpretieren, damit wir uns nicht fehlleiten lassen. Wir haben doch gerade in Deutschland festgestellt, dass wir in den letzten Jahren sehr gut davon profitieren konnten, dass die Menschen im Rest der Welt aufhören konnten. Und wenn Sie fragen, was fehlt in Europa, dann ist es die Tatsache, dass wir leider in Frankreich, in Italien, in Spanien nicht genügend Unternehmen haben, die diese globalen Möglichkeiten mitnehmen können. Und gleichzeitig feststellen müssen, dass die Einkommensverteilung in Europa es nicht zulässt, dass wir in Europa so viel Nachfrage generieren, dass damit auch das Wachstum nachhaltig gefördert wird. Das muss man in den Griff bekommen, sonst haben wir keine Chance.
Also es fehlt nur eine Nachfrage. Kann man das so sehen?
Nachfrage fehlt, es fehlt das Wachstum, das auch durch die Finanzmöglichkeiten gewährleistet ist. Denn über eines müssen wir uns im Klaren sein, es sind nicht nur die Banken, die ihre Hausarbeiten machen müssen. Europa hat ein riesiges Problem. Es ist überschuldet. Und nicht nur die Staaten in Europa, in einigen anderen Ländern sind es auch die privaten Haushalte, die maßlos überschuldet sind. Auch hier Appell, realistisch mit dem Thema umzugehen, erst die Hausarbeit zu machen, bevor wir dann wieder loslegen können. Und das ist der große Unterschied zum Beispiel zu den sogenannten Schwellenländern, denn deren Verschuldung ist unter 40%. Die haben alle Möglichkeiten, wenn sie wollten, Dinge zu beeinflussen. Die Staaten in Europa haben das Pulver zurzeit nicht.
Herr Therium, ja, ist es egal, ob wir schrumpfen oder nicht?
Ja, bevor wir uns... Hier,
das ist doch kein, also, ist das okay? Ist
Herr Therium, ja, selbstverständlich. Aber Herr Therium hat das Wort, bitte.
Dankeschön, Herr Steinbrück.
Aber ich meine, Sie können...
Wie immer, die Energie wartet, bis sie dran ist, weil ohne uns geht ja eh nichts. Aber... Ich würde aber gerne das Erfolgsrezept von Herrn Steinbrück nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das kann man auch auf die Energiewirtschaft anwenden. Ich würde es mal zusammenfassen mit drei Stichworten. Mehr Europa, mehr Markt und mehr systemisches Denken. Lassen wir mal auf die drei mal kurz eingehen. Mehr Europa. Energiewende ist kein deutsches Thema. Wir sehen das doch in die Reflexen, wie es sich jetzt auswirkt. Wenn viel Wind aufkommen, in Norden eingespeist wird, dann machen die Polen und die Tschechen ihre Netze zu, weil wir sonst das Zeug dort in den Boden fahren. Wenn viel Sonne da ist, dann schalten die Franzosen ihre Kernkraftwerke ab, machen Instandhaltung und benutzen den von EEG gespeisten Energie, um dort relativ günstig ihren Stromverbrauch einzusetzen. Also das Thema braucht einen europäischen Angang. Ich hatte schon die 170 Subventionssysteme oder Fördersysteme in Europa genannt. Der Energiebinnenmarkt ist da, ist noch nicht perfekt, aber ist da, er lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Wir haben zurzeit zu 60% der Zeiten in Europa, in Nordwesteuropa, vollkommen identische Preise. Das kommt durch die Kuppelstellen, die ausgebaut worden sind. Und wenn wir jetzt im nächsten Schritt die Kapazitäten, die ausgebaut sind, auch noch kaufmännisch optimal nutzen, ab 2015 wird das der Fall sein, dann tippe ich mal, dass wir in 80-90% der Zeitpunkten in dem gesamten Jahr identische Energiepreise in Nordwesteuropa haben. Also wir müssen mehr Europa haben. Zweites Thema, mehr Markt. Dann komme ich zum Thema EEG. Denn was bedeutet eigentlich mehr Markt? Kann man lange theoretisch über philosophieren. Ich habe allerdings keinen Doktor gemacht, keine Zeit gehabt, noch den abzuschreiben, sage ich da mal. Aber das Thema mehr Markt ist ganz simpel. Mehr Markt bedeutet, dass ich eine bestimmte Menge zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort brauche. Und all diese drei Kriterien, genau diese drei Kriterien sind im EEG-System, werden mit Füßen getreten. Und zwar alle drei. Egal, wie viel ich produziere, ich kriege es bezahlt. Egal, wo ich es produziere, ob da ein Anschluss ist und ob es da gebraucht wird oder nicht, ich kriege es bezahlt. Und das Thema Zeitkomponent, ja, egal zu welchem Zeitpunkt ich es produziere, es wird eh abgenommen. Also wir müssen zurück zum Markt. Nur der Markt kann das komplexe System Energie richtig sortieren.
Auch bei der Kernenergie?
Nee. Na gut, gleich sind Sie dran. Können wir darauf nochmal vertiefen. Aber insgesamt ist das System in Europa, das Energiesystem ist ein komplexes System und kann eigentlich nicht von einem regulatorischen Stuhl aus europaweit geführt werden. Also wir brauchen Marktmechanismen, sonst läuft es irgendwann aus dem Ruder. Die eine Ausnahme treibt dann die andere Ausnahme. Und das ist automatisch die Brücke zum dritten Thema, systemisches Denken. Das ganze System ist ja miteinander verzahnt. Sie können Strom nicht oder noch nicht speichern. Bedeutet, wenn Sie an irgendeine Stellschraube drehen, hat das Auswirkungen bis auf eine ganz andere Ecke im System. Wenn Sie dann CO2-Minderung und erneuerbaren Ausbau und Auflagen für Kraftwerke, alles losgelöst voneinander, ohne systemisches Denken verfolgen, dann wird irgendwann das System nicht mehr funktionieren. Und dann brauchen Sie wieder Ausnahme zu Ausnahme, damit das gesamte System wieder wirkt.
Der Ausgangspunkt von Herrn Joffe, ja, kommt da eine Bedrohung auf uns zu, in dem Europa schrumpft. Ja, natürlich schrumpft Europa. In relativen Anteilen an der Weltbevölkerung, Weltmarktanteile, Weltmarkt, also globales Bruttosozialprodukt, ist völlig klar, dass wenn aufstrebende Länder in Lateinamerika und in Asien zunehmend aufholen, höhere Wachstumsraten haben, in der Bevölkerung aufholen, dann ist es völlig klar, dass die relativen Anteile von Europa zurückgehen. Aber das bedeutet ja nicht gleich, dass es Wohlstandsverluste sind. Wir können sogar in absoluten Zahlen weiter wachsen und unseren Wohlstand vermehren. Der Punkt ist nur, in welcher Relation steht das zur Entwicklung in anderen Teilen der Welt? Insofern empfinde ich diesen statistischen Hinweis von Herrn Joffe als, entschuldigen Sie bitte, ziemlich aussagelos.
Darf ich mal dazu was
sagen?
Nee,
noch nicht.
Eine kleine Fußnote muss schon erlaubt sein, damit wir hier nicht nach dem Motto verfahren, wir benutzen nur Statistiken, die wir selber fälschen.
Na, damit fingen Sie ja an.
Ja, ja, das will ich ja sagen. Manchmal hilft es auch wirklich, sich die längeren Zeitreihen zu beobachten, also nicht immer nur zu reden wie Journalisten. In diesen 40 Jahren haben wir ja einen steten Verfall des Wachstums und nicht nur des Anteils. Der Anteil Amerikas ist in diesen 40 Jahren mehr oder weniger stabil geblieben, 25-26%. Der japanische Anteil nur geringfügig zurückgegangen. Also diese Relationen, finde ich, sagen schon irgendwas aus, oder?
Die Relationen sagen etwas aus über ein Gefälle, das wir innerhalb Europas haben. Da stimme ich Herrn Fitschen zu. Das, was eines der Hauptprobleme innerhalb der Europäischen Währungsunion ist, dass zunehmend strukturelle Disparitäten aufgetreten sind, eine Verzerrung der Wettbewerbsfähigkeit, die internen Zahlungsbilanzungleichgewichte, die sich ausdrücken in enormen Zahlungsbilanz- oder Handelsbilanzüberschüsse der Bundesrepublik Deutschland und spiegelt billig bei den entsprechenden Defiziten anderer Länder. Und das ist das Stichwort, das ich vorhin nannte. Wir sind angetreten im Jahr 2000 mit der Lissabon-Strategie, um Europa zur wettbewerbsfähigsten, wissensbasiertesten Region der Welt zu machen. Und das ist uns misslungen, weil wir diese Strategie finanziell nicht unterfüttert haben. Es ist genau der Hinweis gewesen, wie Europa seine Ressourcen verteilt, um dieses Ziel der Lissabon-Strategie, gescheitert im Jahre 2010, wirklich hinzukriegen. Jetzt haben wir eine neue Strategie, die lautet Europa 2020 und sind dabei, exakt denselben Fehler zu machen. Das ist mein Hinweis darauf gewesen, den Sie vielleicht noch im Ohr haben, dass bei einem Anteil der Landwirtschaft an dem Bruttoinlandsprodukt Europas und an der Beschäftigung von 2-3% 35% der europäischen Mittel aber exakt in diesen Primärsektor hineingehen. Und nicht in die Ausbildung von Jugendlichen, Stichwort 53% Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, nicht in Infrastruktur, nicht in Technologieentwicklung, nicht in all das, was wir über die Bandbreite des Bildungssystems erfahren können. Das heißt, wir verwenden unsere Ressourcen falsch. Noch ein Hinweis. So, ich kann offen gestanden, Herr Theorium, ich weiß, Sozialdemokraten sind da immer verdächtig mit Blick auf den Markt, aber diese platte Marktphilosophie, tut mir leid, die lasse ich nicht mehr kritiklos durchgehen. Auch nicht mit Blick auf die Finanzmärkte. Diese theoretische Huberei, der Markt neigt schon zu einem Gleichgewicht. Da sind wir gerade des Gegenteils belehrt worden, und zwar massiv. Und in Ihrem Bereich ist die gesamte Kernenergieentwicklung von vornherein nie marktgesteuert gewesen, sondern staatlich finanziert worden. Das sage ich mit aller Heftigkeit. Da war nichts mit Markt. Da war rein gar nichts mit Markt. Bis hin zu der Finanzierung über öffentliche und damit über Steuermittel des gesamten nuklearen Brennstoffkreislaufes. Das hat sich nie abgebildet in einem Marktprozess. So, und wenn wir jetzt von der Kernenergie weg wollen, dann wird der Staat an der einen oder anderen Stelle schon Leitplanken und Impulse setzen, wie ich glaube, ohne deshalb die Marktprozesse dabei aushebeln zu wollen. Ich bin völlig mit Ihnen der Auffassung, in dem Augenblick, wo wir über eine falsche Fortentwicklung des EEG auch noch dazu kommen, Kraftwerksbauten, die wir ans Netz bringen wollen, auch noch staatlich zu subventionieren, weil die, wie ich vorhin gesagt habe, in der Spitzenlast keinen Investor mehr finden bei 1000 Nutzungsstunden pro Jahr. Dann in der Tat haben wir einen völlig regulierten Markt. Aber die sehr einfache Vorstellung, wir müssten nur noch mehr Markt anwenden, die verfängt jedenfalls bei einigen, die politischen paar Erfahrungen auf dem Buckel haben, nicht.
Dann haben Sie mich, glaube ich, nicht falsch verstanden, Herr Steinbrück. Ich habe weder über Plattenmarktansatz gesprochen, sondern ich habe darüber gesprochen, dass Sie den Markt nicht komplett aushebeln sollen. Weil dann kriegen Sie Fehlentwicklungen wie jetzt rund um EEG, Solarindustrie und so weiter. Und natürlich, in Kernenergie sind anfangs viele Investitionen, viel Subventionen und viel staatliche Mittel reingegangen zur Technologieentwicklung, zu Research and Development und zu dem ersten Aufbau. Aber die Wertschöpfung hat dann in Deutschland stattgefunden und die günstige Basisstromversorgung ist dadurch für die deutsche Industrie zur Verfügung gewesen. All das sehe ich mir, die staatlichen Eingriffe, die danach stattgefunden haben, EEG, Windenergie und vor allem auch Photovoltaik, sehe ich da nicht zurück. Und wenn ich jetzt höre, wie geklagt wird, über was die Photovoltaik, wenn das EEG zurückgeschraubt wird, für notleidende Zweig in Deutschland wird, dann denke ich, das hört sich so an wie die Textilbaronnen in den 70er Jahren und die Gewerkschaften sich da drumherum dann geweint haben. Also da wollen wir nicht wieder hin. Dann lieber den Markt, die Komplexität und das Auswählen, welche Technologie dann führend und vorne ist, betreiben zu lassen. Und der Staat soll ganz deutlich die Regeln bestimmen, die Rahmenbedingungen festsetzen, aber dann auch eindeutig tun und dann das Spiel selbst an den Spieler überlassen.
Kein Widerspruch.
Okay. Herr Fitschen, Sie waren auch mit dem Kollegen Steinbrück der Meinung, dass Schrumpfen natürlich ist und gar nicht so schlimm ist.
Ich bin noch nicht fertig.
Aber dann kam das Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Haben Sie das Gefühl, dass hinter diesen Zahlen auch eine schrumpfende Wettbewerbsfähigkeit steht?
Das ist so.
Und wenn ja, wie kommen wir da wieder raus?
Nehmen Sie ein Beispiel, das ist die Seuche in Europa, wo ich damit auch Herrn Steinbrück ein gewisses Maß an Widerspruch zuteil werden lassen möchte, weil es nicht die Lösung ist, zu sagen, mehr Staat, ich weiß nicht, ob Sie das damit gemeint haben, nehmen Sie Griechenland. Da gab es doch die Diskussion, die Märkte richten Griechenland hin. Hilferuf in Deutschland. Ganz schlimm. Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, die Märkte waren so genauso dämlich wie der Staat, denn sie haben es nicht rechtzeitig erkannt. Die Märkte hätten schon viel früher den Griechen eine Verweigerung zusätzlichen Kapitals aussprechen müssen. Das Problem wäre nicht so groß gewesen. Ein Marktversagen und ein Staatsversagen mit katastrophalen Auswirkungen. Ja? Anstatt also in Deutschland damals zu sagen, der Markt richtet Griechenland hin, hätte man sagen müssen, der Markt ist selber schuld daran, dass er letztendlich Geld verliert. Das gehört nämlich dazu, wenn man falsche Entscheidungen trifft, dass man eben auch die Konsequenzen in Kauf nehmen muss. Wenn man das akzeptiert, dann muss man doch jetzt für Europa sagen, müssen die Staaten ihre Hausarbeit so weit leisten, dass sie wieder wettbewerbsfähig sind. Und wie konnte es denn in Griechenland dazu kommen, dass der Staat mehr Menschen auf der Gehaltsliste hat als in jedem anderen Land in Europa? Weil die Wettbewerbsfähigkeit total verloren gegangen ist, die Menschen keine Arbeit mehr gefunden haben. Also geht es doch darum, dafür zu sorgen, dass wir zweierlei Dinge hinbekommen. Rückzug des Staates, weil er das gar nicht finanzieren kann, was er auf sich geladen hat, und gleichzeitig der Zurückgewinn der Wettbewerbsfähigkeit, damit es Wachstum in diesen Ländern geben kann. Dann und nur dann kann es funktionieren.
Darf ich mir dann sozusagen die nächste Frage stellen? Sie haben etwas gesagt, wofür Sie großen Applaus gekriegt haben. Sowohl der Staat als auch der Markt haben beide versagt. Wenn jetzt aber der Staat ist doch dazu da, das Versagen des Marktes zu kompensieren. Aber wenn nun beide dämlich sind, was machen wir dann?
Das ist nicht ein sehr unangenehmer Zustand, das räume ich ein. Ich als Banker muss ich konzidieren, wir hatten ein Marktversagen und 2008 war der Staat nur noch übrig geblieben, das nötige Vertrauen aufzubringen, um den Kollaps zu verhindern. Also hier hatten wir eine Situation, die ich in 40 Jahren nie erlebt habe, dass plötzlich nichts mehr ging und kein Marktteilnehmer in der Lage war, durch sein Verhalten überhaupt noch eine Korrektur vorzunehmen. Nicht gut. Und seitdem sind wir in einer Situation, wo wir nicht davon ausgehen können, dass der gegenwärtige Zustand tragbar ist. Wir müssen es einfordern und es muss uns gelingen, die Marktkräfte wieder stärker zur Geltung zu bringen, um zur Normalität zurückzukommen.
Wer ist wir?
Wir im Einklang. Ich lehne es ab, immer diesen Gegensatz zwischen Staat und Markt zu formulieren. Das macht keinen Sinn.
Ja, diese Art, die wir immer debattieren, als ob Staat und Markt etwas Antagonistisches, etwas Konfrontatives sind. Vielleicht können wir das mal versuchen, etwas partnerschaftlicher zu sehen.
Gut.
Und zwar sehr viel konstruktiver. So, in vielen Fällen bedarf es, und zwar bei der Energiewirtschaft und bei der Finanz, auf den Kapitalmärkten in der Tat, einer Rahmensetzung. Vielleicht hat der Staat da auch versagt, weil er zu lange sich dem Paradigma der Deregulierung auf den Kapitalmärkten ergeben hat. Aber viele Impulse, neuhochdeutsch viele Incentives, werden durch staatliche Förderpolitik gesetzt, auf die dann auch erst Marktprozesse in Gang kommen. Wir in Deutschland führen das, wie ich finde, immer sehr grundsätzlich. Das muss was mit unserem Idealismus zu tun haben, wo wir viele dieser Fragen debattieren. Es geht nicht um Leben und Tod, es geht um mehr als das. Statt mal zu sehen, wie wir die losen Enden miteinander verbinden können, um die Kiste wieder ins Laufen zu bringen. Also, und so stellt sich das im Augenblick mit Blick auf die Finanzmärkte und mit Blick auf die Energiewende auch dar. Wir werden alle Partner in ein Boot holen müssen. Die Energiewirtschaft selber, diejenigen, die nicht nur erzeugen, sondern die Energie auch brauchen, die Länder, die Kommunen, den Bund, die Wissenschaft und nach Lage der Dinge, Ihr Wort ist völlig richtig, was die Akzeptanz betrifft, auch weite Teile der Bevölkerung, die eine solche Energiewende mitmachen. Das ist ein notwendiges partnerschaftliches Verhältnis, das wir kommunikativ entwickeln müssen.
Herr Terium, zurück zur Wettbewerbsfähigkeit. Wir lesen jetzt den neuesten Hype, den wir jetzt in der Presse lesen, heißt Fracking. Das heißt, eine gewaltige Energiebonanza kommt auf uns aus Nordamerika zu, wo die Amerikaner mit billigem Gas und auch billigem Öl einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil haben werden, heißt es. So und so viele Millionen Jobs werden sie dazu gewinnen und so weiter. Wenn dem so ist, wie werden wir als Energiewirtschaft damit fertig, wo wir doch hier eher zögerlich sein werden, diese neuen Vorkommen auszubeuten?
Ich glaube, als allererstes vorweg, verzeihen Sie mir, wenn ich das jetzt ein bisschen unnütz ausnütze, wir sollten jetzt mal hier nicht eine durch die Presse geführte Polemik vorantreiben, die Bevölkerung verunsichert mit etwas, was überhaupt nicht so ist, wie es manchmal dargestellt wird. Denn es gibt, glaube ich, keinen Weg drumherum, um letztendlich, aber unter ganz strikte Auflagen, unter technisch hochwertigen Einsatz von Mitteln, ja, das vernünftig voranzutreiben. Ich will Ihnen auch erklären, warum. Denn wir reden hier über das Aufteilen eines Kuchens, der demnächst nicht mehr da sein wird. Wir haben in Europa zurzeit Gaspreise, die liegen so in der Größenordnung 8 Euro pro Million BTU, ja, British Thermal Units. Nur in dem Vergleich sind zurzeit die Preise für Gas in Amerika bei 2 Dollar pro MMBTU. Also nicht 25% weniger, sondern nur 25% von dessen, was wir hier für Gas zahlen. Und diese Gaspreise, 8 Euro pro MMBTU, sind die entkoppelte, von Öl entkoppelte Gaspreise. Ja? Also eigentlich die niedrigere Preise im Vergleich zu dem hochwertigen Öl. Das hält auf Dauer auch die Industrie in Europa nicht durch. Und was wir jetzt auch sehen, in drei Wellen. Erste Welle, es werden Anlagen in Amerika, die schon 10 Jahre nicht mehr gelaufen haben, wieder voll ins Netz gebracht. Die laufen, obwohl die überaltert sind, technisch nicht mehr up-to-date sind und nicht effizient arbeiten. Das lohnt sich zu diesen Energiekosten. Die zweite Welle kommt jetzt hinterher, das sind neue Investitionen. Die gehen schon alle Richtung Amerika, ob das jetzt in Basischemie ist oder in Raffinerien oder was dann auch. Und wo ich Angst vor habe, ist die dritte Welle, dass wenn dann die Produktion, die angeschlossene Produktion, die darauf dann im Prinzip ihre Fertigung baut, dass die dann auch rüber geht zu Amerika. Denn da haben wir ein Land mit niedrigen Energiekosten, mit ausreichenden Arbeitsressourcen, teilweise aus dem Süden in Amerika reinkommend und auch relativ hochwertige Schulung und Infrastruktur, um sowas zu betreiben. Und dann sitzen wir hier auf einem Kuchen, der demnächst so klein ist, dass man sowas aufteilen keine Gedanken mehr machen brauchen.
Also, dann neigt sich die Waage der Wettbewerbsfähigkeit Richtung Amerika. Habe ich das richtig verstanden? Das war nur eine Frage, Herr Steinbrück. Nur eine Frage gestellt. Doch gar nichts gesagt. Was meinen Sie, neigt sich die Waage oder nicht?
Was das Thema Energie und energieintensive und davon abgeleitete Produkte angeht, ist der Trend eindeutig in der Richtung gesetzt.
Herr Steinbrück?
Im Augenblick haben die USA das enorme Problem, dass sie an Wettbewerbsfähigkeit systematisch verlieren. Das drückt sich aus in ihren enormen Zahlungsbilanzdefiziten, die schwanken zwischen 400 bis 800 Milliarden Dollar in den letzten Jahren. Das ist das Problem der USA. Die USA haben das enorme Problem, dass sie einen Deindustrialisierungsprozess so weit herangetrieben haben und stattdessen einen Finanzdienstleistungssektor überbordend aufgebaut haben und übrigens damit auch alle Begabungen anziehen, die dort in die besser bezahlten Jobs hineingehen. Die USA haben das Problem im Augenblick einer verfallenden öffentlichen Infrastruktur. Und auch sehr viele andere Probleme. Das sage ich nicht aus irgendeiner Häme. Das sage ich nicht, weil ich es mir wünsche. Im Gegenteil, ich wünsche mir eine relativ starke USA auch nach wie vor als einen außenpolitischen Ordnungsfaktor. Aber jetzt davon zu reden, dass plötzlich sich alle Wettbewerbsverhältnisse zu Lasten von Europa umdrehen, wäre eine These, die mir mit Blick auf die Probleme, die die USA haben, ziemlich vermessen erscheint. Das ist nicht, entspricht nicht den Tatsachen. So, ich gebe Herrn Therium ja recht, dass ich da über die Energiepreisentwicklung etwas verschieben könnte. Und auf die Gefahr hin, missverstanden zu werden, wage ich aber eine kleine zweifelnde These. Sind es nicht auch immer steigende Preise und Kosten gewesen, die Produktivitäts- und Effizienzfortschritte herbeigeführt haben? Die uns technologisch genutzt haben, die diese Bundesrepublik Deutschland technologisch auch immer an die Spitze gebracht haben. Also wollen wir diese Wirkung von teilweise auch im Energiesektor ja steigenden Preisen auch nicht dafür nutzen, mit Blick auf eine höhere Effizienz, eine höhere Rohstoffausbeutung, mit Blick auf ganz neue Technologien, den Weg voranzugehen und nicht unbedingt das, was die USA betreiben, eigentlich durch etwa eher zu niedrige Energiepreise Strukturen erhalten, von denen ich glaube, dass sie in 10 bis 20 Jahren nicht wettbewerbsfähig sein werden.
Okay, wir können jetzt ganz beruhigt sein. Ich bin jetzt ganz beruhigt, dass die Amerikaner uns nicht ins Gehege kommen mit ihren billigen Energiepreisen. Aber Sie wollten dazu noch mal. Übrigens wollte Sie was fragen. Stimmt das, dass die größten Talente, wie Herr Steinbrück sagt, in die Finanzwirtschaft geflossen sind, auch bei Ihnen, in die Deutsche Bank?
Nein, Herr Steinbrück hat einen Punkt. Es sind relativ zu viele Financial Engineers herausgebildet worden, anstatt dass sie dorthin zu bringen, wo sie vielleicht auf Dauer langfristig sogar einen nachhaltigeren Beitrag leisten können. Das wird sich sehr schnell ändern, weil sich bei uns eine ganze Menge geändert hat. Wir gar nicht mehr so viel gute Talente wahrscheinlich in unserer Industrie absorbieren können. Aber das ist nur ein Randthema. Das ist richtig. Der Anteil, der aus dem Finanzsektor kam an Gesamtbruttosozialprodukt, war in den USA schwindelerregend hoch. Das wird jetzt korrigiert. Das ist auch eine gute Nachricht. Wir sollten eins, glaube ich, nicht machen, Herr Steinbrück. Wir sollten nicht unterschätzen, das, was wir heute noch nicht richtig einschätzen können. Fracking ist nur eine Geschichte. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Amerika wird nicht nur Selbstversorger, kann sogar exportieren. Und wenn Amerika diese Situation hat, welche Veranlassung hat Amerika überhaupt noch, seine Truppen im Mittleren Osten aufzustellen? Nichts. Sie brauchen keine Zufuhr mehr. Das können vielleicht die Chinesen übernehmen oder die Inder, die es nämlich brauchen, oder wir in Europa. Die Konsequenz ist, dass Amerika nicht nur keine Gas- und Rohölimporte mehr nötig hat, sondern sie sparen auch noch mal 100 Milliarden, die sie jedes Jahr ausgeben, um ihre Truppen im Ausland zu finanzieren. Kumulativ, Herr Steinbrück, gibt das einen Wandel in der Zahlungsbilanz, der uns alle sehr überraschen wird. Diese Dramatik, diese Dynamik dabei, die hat, wenn es sich abzeichnet, dass es so kommt, ich sage nicht, dass die Dimension, die ich skizziert habe, richtig sein muss. Ich sage nur, auch das ist eine Möglichkeit. Und wenn diese Möglichkeit einsetzt, werden die Finanzmärkte es absorbieren und dann werden Sie sehen, was passiert auf den Märkten, im Wechselkurs, in den Finanzierungsbedingungen. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Wir können nicht viel daran ändern. Das ist Amerikas Privileg. Aber wir sollten uns darauf einrichten, dass die Wettbewerbssituation sich nachhaltig für uns fordernder stellen wird, weil Amerika, die Zuversicht habe ich, die eigene Situation nachhaltig verbessern wird. Und da stimme ich, muss ich Ihnen auch sagen, deutsche Investoren, auch mittelständische Unternehmen haben das erkannt. Sie haben ein viel größeres Interesse, Unternehmen in Amerika zu kaufen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Nichts, was uns besorgen muss, nur wir müssen uns auf unsere Hausarbeit konzentrieren, können uns nicht auf die Schwächen der anderen auf Dauer verlassen. Das wäre kein guter Ratgeber.
Ich möchte eine etwas allgemeinere Frage stellen. Herr Steinbrück hat das in seiner Rede angesprochen. Also uns, um die sehr kurz darzustellen, uns geht's Gold. Wir haben aus verschiedenen Gründen haben wir eine fantastische, kompetitive Position erreicht. Stichwort Lohnstückkosten, hinter denen ja nicht nur niedrige Löhne stehen, sondern vor allen Dingen wachsende Produktivität. Also wir stehen wunderbar da, aber der Rest Europa, vielleicht mit Ausnahme Hollands, Österreichs und all den skandinavisch-protestantischen Ländern, die leider nicht im Euro sind, geht es den anderen nicht sehr gut. Meine Frage ist, wer wird sich jetzt ändern? Offensichtlich haben wir es nicht geschafft oder schaffen wir es noch nicht, die Club Med, die Krisenländer oder Problemländer sozusagen vom deutschen Wesen zu überzeugen. Wird es jetzt umgekehrt passieren? Werden wir jetzt alle irgendwie Club mediterranisiert? Verliert dann Europa insgesamt seine Wettbewerbsfähigkeit? Was glauben Sie, wie das ausgeht? Das hat ja auch mit dem Euro zu tun. Wer majorisiert wen?
Im Augenblick ist die Gefahr viel größer, dass wir von anderen wahrgenommen werden als diejenigen, die die pädagogischen oder die Lehrmeister Europas werden. Ich wäre da sehr vorsichtig. Die meisten anderen Länder haben keine Angst oder keine Abwehr gegen eine deutsche Lokomotivfunktion. Aber in dem Augenblick, wo diese Lokomotivfunktion darauf hinausläuft, das ökonomische Gewicht und den politischen Druck Deutschlands so einzusetzen, dass den anderen Ländern Lösungen oktroyiert werden, die sie nicht als vorteilhaft empfinden, trennt sich Deutschland aus einer guten europäischen Nachbarschaft. Und das sollten wir vermeiden. Das bedeutet nicht, den anderen Ländern zu erlassen notwendige Reformen. Aber die Dosis spielt eine Rolle und die Art des Vorgehens auch. Ich will versuchen, es zu übertragen. Das, was wir im Augenblick mit Portugal und Griechenland machen, bedeutet, dass beide Länder ungefähr 5-6% ihres jährlichen Bruttoinlandsproduktes einsparen müssen. Das sagt uns in Deutschland gar nichts. Aber übertragen wir es mal auf Deutschland. Das wären 125 bis 150 Milliarden Euro pro Jahr, die über alle 4 öffentlichen Haushalte eingespart werden müssen. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung. Was glauben Sie, was da draußen los wäre? Das machen wir aber im Augenblick mit anderen Ländern. So, und dabei geraten die offenbar nicht nur in eine Rezession, sondern in eine Depression und einige vielleicht in eine Austerität. Was heißt das für die Kohäsion in Europa? Was heißt das für Europa insgesamt in diesen Zeiten sich einer verändernden Welt? Und ich habe den Eindruck, das geht in der deutschen Debatte manchmal verloren. Das, was wir im Augenblick den anderen Ländern an Konsolidierung überbraten, läuft auf eine Austerität hinaus. Das ist wie mit Medikamenten. Die Dosis kann tödlich sein oder sie kann lebensbefördernd sein. Und wir sind sehr schwach dabei, diesen Ländern Impulse zu organisieren. Nicht nur mit Blick auf den Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, sondern auch mit Blick auf eine Verbesserung ihrer Wettbewerbsrolle. Und in vielen Ländern werden Reformanstrengungen unternommen. Das würde ich nicht unterschätzen, was Monti auch in Italien in Gang gebracht hat, was die Spanier im Augenblick versuchen, was die Portugiesen versuchen. Griechenland ist ein sehr besonderer Fall, weil ich dort in der Tat keinen sehr optimistischen Blick habe mit Blick auf die administrativen Voraussetzungen, die Qualität der Governance in diesem Land, um wirklich sich wieder zu erholen und langsam Geschwindigkeit aufzunehmen. Aber in den anderen Ländern wäre ich sehr vorsichtig, davon auszugehen, dass die Hände in den Schoß gelegt haben und nicht dabei sind, doch erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Da sollten wir in Deutschland keinen Hochmut entwickeln.
Fitschen, eine Frage an den Finanzfachmann. Eine der Verteidigungslinien, die wir zugunsten des Euros aufbauen, ist die sogenannte Bankenunion, die ja in letzter Konsequenz dazu führen kann, dass die Stärkeren, in dem Fall die Deutschen, die Guthaben der schwächeren Länder, also die weniger gut wirtschaften, die mehr Schulden machen, garantieren. Ist das so aus der Sicht eines Finanzfachmanns eine gute Sache?
Nee, also das sehe ich nicht als den Kern der Bankenunion an. Die Bankenunion hat 3 Bausteine, von denen es zunächst einmal einen geben wird, weil der relativ leicht zu realisieren ist. Das ist eine gemeinsame Bankenaufsicht. Darauf hatte ich vorhin bezogen. Mir wäre es lieber gewesen, wir hatten klar und deutlich gesagt, es gibt nur eine Bankenaufsicht in Deutschland. Dann springen die Sparkassen gleich wieder los und sagen, das geht aber nicht. Anstatt erstmal abzuwarten, sagen, die EZB kann intelligent genug sein, ein System finden, wie sie nationale Reguläre mit hineinnimmt. Dann haben wir beides. Wir haben ein einheitliches Regelwerk und gleichzeitig die Effizienz und nicht den Aufbau einer Bürokratie, die die Sparkassen zu Recht befürchten. Das ist der erste Baustein. Damit ist noch gar kein Geld angesagt. Damit wollen wir sicherstellen, dass es in Zukunft keine Unfälle mehr gibt, Denn wir haben festzustellen, dass auch die Regulierer auf diese neue Welt nicht vorbereitet waren. Das Regelwerk, bekannt unter Basel II, war nicht angemessen für die globale Welt, in der jetzt Finanzströme überall auf der Welt umherlaufen. So, das wird jetzt geändert. Dafür ist dieses ein Baustein. Das Zweite ist, und darauf beziehen sich, glaube ich, und das ist die Angst in Deutschland, dass jetzt die Einlagensicherung auch europäisiert wird und wir dann so tun, als wenn unser Geld gleich nach Spanien oder sonst wohin fließen muss. Das muss man erstmal zu Ende denken. Hier bin ich bei den Herren und Damen in Berlin, die sagen, Ruhe, Gründlichkeit hat hier Vorrang. Das ist richtig. Aber das nachher als einen Baustein zu nehmen, halte ich für sehr wichtig. Nur müssen die anderen Länder ihre Hausarbeit leisten, damit eben dieser Effekt, den Sie beschworen haben, nicht eintreten kann. Und das Dritte ist eben das, was ich angedeutet habe mit diesem Sanierungs- und Abwicklungsschema, was hier total unterschätzt ist, sehr technisch, ich will es gar nicht ausfeilen. Das ist ganz wichtig und das ist auch unterwegs, wird hoffentlich in den nächsten 12 bis 18 Monaten implementiert. Und dann haben wir einen Beitrag dazu geleistet, was Europa braucht. Einen wirklichen, einheitlichen Finanzmarkt. Alle kleinen Märkte werden nicht effizient genug sein, um Kapitalströme zu akkommodieren, um Dienstleistungen zu entfalten, die der realen Wirtschaft, die in der globalen Welt ganz andere Risiken zu managen hat, auch zur Verfügung steht. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass gelingen wird und damit der Finanzmarkt auch zur Stabilisierung und zum Wachstum beitragen wird.
Meine Damen und Herren, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich möchte jedem eine Frage stellen, die für jeden gilt und die so eine Art schönes Schlusswort Gelegenheit bietet, weil sie in die Zukunft schaut. Wenn man sich heute unsere westliche Welt ansieht, so ist es interessanter, sehe ich jedenfalls, dass wir, ob wir in Amerika oder Japan oder England oder hier sitzen, alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Wir haben alle, fast alle, sehr hohe Defizite in Amerika und Japan noch schlimmer als hier. Wir haben wachsende Staatsschulden auf allen Seiten. Wir haben eine gewaltige Liquiditätsschwemme sozusagen angesammelt. Noch ist der Deich nicht gebrochen, aber die Schwemme ist da. Und wir scheinen nicht so sehr gut in der Lage zu sein, politisch oder auch was die Märkte betrifft, mit dieser Situation fertig zu werden. Also zum ersten Mal sitzen wir alle, die hochentwickelten Länder, im selben Boot oder in derselben Scheiße, wie man so schön sagt. Sagen Sie mir Ihrem Schlusswort, wer am besten in 10 Jahren da rauskommen wird und wer nicht. Fangen wir mit Ihnen an.
Nein. Das ist doch klar, Nordrhein-Westfalen. Also. Dann erklären wir unsere Unabhängigkeit. Dann sind wir der 5. EU-Mitgliedstaat und haben auch eine eigene Fußballliga. Also im Ernst, Herr Joffe, solche...
Können Sie nicht mehr toppen, was Sie gerade gesagt haben.
Na gut, dann ist Schluss.
Dann würde ich als Vorstoß gerne bei dem Fußball anhaken und sagen, vielleicht kann dann Nordrhein-Westfalen mit den Niederlanden zusammen eine Fußballliga gründen. Damit wir euch nicht die besten Spieler immer wieder abgeben müssen.
Es kommt darauf an, ob Dortmund Ajax immer schlägt.
Ja, ja. Nein, aber jetzt mal zurück zur Fragestellung. Und ich fange mal mit dem etwas überschaubaren Thema Energiewirtschaft an. Ich glaube sicher, dass auch Deutschland und auch die Energiewende auch eine Chance bietet. Jetzt mal losgelöst von den tagtäglichen Problemen, die wir noch irgendwie wegmeistern müssen. Aber machen wir zusammen, Politik und Industrie, ich glaube, dann kriegen wir das hin. Aber die Chance, die es bietet, erstens, wenn Sie mal nach China gehen, und ich weiß nicht, wer noch jetzt zuletzt mal in irgendeine, nicht Millionen, sondern zig Millionen Stadt war. Die Leute kriegen allmählich ein bisschen Geld. Ja, und nachdem die zu essen haben, Kühlschrank haben, wollen die irgendwann auch für das eine Kind, vielleicht gibt es auch noch mehr Kinder, wollen die auch Lebenskomfort haben, Gesundheit haben. Also Umweltbelastung hat dort eine ganz andere Dimension als die ideologische Diskussion, die wir manchmal hier in Deutschland führen. Aber mit der Ideologie können wir vielleicht Lösungen anbieten demnächst, die auch dort was bringen. Das ist ein Thema. Zweites Thema, wir reden jetzt über Schiefergas als die Bedrohung in Amerika. Aber noch günstiger als Schiefergas ist nicht das Schiefergas in Europa, sondern ist, wenn irgendwann mal die EEG-Subvention aufhört und die Photovoltaik und Wind und andere Leistungen, die es dann gibt, zu null Grenzkosten nach wie vor ins System drücken, dann ist das eine Energie, die vorhanden ist. Die reicht zwar nicht rund um die Uhr, aber wenn wir das mit einer bezahlbaren Komplementärenergie, ich denke selbst an eine neue Definition von Grundlast. Grundlast ist nicht mehr ein Kraftwerk, was rund um die Uhr das ganze Jahr durchfährt, sondern Grundlast ist das Komplementärprodukt von Wind und Photovoltaik, Sonnenstrom plus eine günstige, flexible, ergänzende Industrie. Dann kann auch die Industrie darauf wettbewerbsfähig wieder arbeiten. Es ist noch ein langer Weg dahin, aber wir haben ja 10 Jahre Zeit, hat Herr Joffe gesagt, also bis dahin müssen wir einige schaffen können.
Okay. Haben Sie irgendwas zu Eintracht Frankfurt zu sagen? Oder
ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt nicht aufnehmen, da können wir nicht mithalten mit dem Ruhrgebiet, auch wenn Sie da im Moment ganz gut aussehen. Aber ich würde den Blick etwas erweitern. Ich habe das Vergnügen gehabt, 11 Jahre in Asien zu leben. Ich bin als Student schon immer gereist. In meinen 11 Jahren ist Asien aufgebrochen. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Und ich bin von 2 Dingen fest überzeugt. Erstens, die Menschen dort werden keine Rücksicht auf Europa nehmen. Fertig aus. Da können wir noch so viel darum bitten, dass das nicht so schnell gehen kann. Es gibt gar keine Chance für diese Länder, aufhören zu wachsen. Die Alternative wäre Chaos. Kein vernünftiger Mensch kann sich wünschen, dass das Wachstum in China und Indien zu einem Ende kommt. Die Konsequenzen würden wir hier auch zu tragen haben. Also gehen wir ganz nüchtern davon aus, dass der Rest der Welt um ein Mehrfaches wachsen wird als Europa. China wird die größte Volkswirtschaft der Welt. Indien wird größer sein als Deutschland. Alles das ohne irgendwie deswegen nervös zu werden, einen Schlaf zu verlieren. Denn wir müssen nur teilnehmen wollen an diesem Geschehen und dann geht es uns auch gleichzeitig immer besser. Wo ist dann bitte schön das Problem? Und insofern wünsche ich mir, dass es allen Menschen auf der Welt gelingt. Ich bin sogar ganz sicher, dass wir in den nächsten 10 Jahren etwas anderes sehen, was die wenigsten bisher mitbekommen haben. Dass Afrika plötzlich aufsteht und wachsen wird. Und das ist wieder tolle Nachricht für alle Unternehmer in Deutschland, die sich die Mühe machen, dort teilzunehmen. Und wenn unsere europäischen Nachbarn sich dieser Mühe nicht unterziehen wollen, dann haben sie es nicht besser verdient. Dann müssen wir auch verhindern, dass sie alle in Europa die gleichen Ansprüche haben wollen. Das geht eben nicht. Und insofern wünsche ich mir, dass in Europa das, was unterwegs ist, ich bin dabei in Steinbrück, es passiert mehr, selbst in Griechenland, mehr, als wir hier wahrhaben wollen. Und wir in Deutschland müssen diese Entwicklung mit ein bisschen mehr Gelassenheit, glaube ich, akzeptieren und gleichzeitig auch bereit sein, das zu tun, was auch zunehmend für China und die anderen Gewinner, wenn sie so wollen, gelten wird. Dass nämlich die Stärkeren einen größeren Beitrag leisten müssen, um die Entwicklung der Schwächeren zu fördern. Ansonsten können wir den Zusammenhalt, glaube ich, auf Dauer so nicht gewährleisten.
Darf ich noch eine Frage an der Kunde dazu? Er will eine kleine Anekdote erzählen.
Ja, entschuldigen Sie, wenn ich Ihre Zeit aufhalte, aber es ist eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat und sie ist sehr kurz. Es ist ein deutscher Professor, der in die USA gegangen ist und dort Vorlesungen hält und er hat ein Seminar mit ungefähr 20 bis 25 Studenten aus aller Herren Länder. Unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Herkünfte, teilweise aus sozial stärkeren, teilweise sozial schwächeren Schichten. Und er stellt ihnen eine Frage, die sie schriftlich beantworten sollen. Diesen jungen Studenten, Männer und Frauen. Und er kriegt die Antwort auf die Frage, wo wären Sie gerne geboren? Wo würden Sie gerne geboren sein? Und er kriegt die Antwort zu 80% dieser jungen Menschen aus allen Kontinenten in Europa. Das ist die Geschichte.
Das war das schönste Wort zum Montag, das man sich vorstellen kann. Nochmal, ich glaube, es war wirklich eine sehr temperamentvolle, wenn ich das sagen darf, Diskussion. Und zum Schluss sogar eine ziemlich witzige Diskussion. Man kann sich nur wünschen, dass der Wahlkampf etwa in diesem Stil weitergeht. Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob da die andere Seite mitmachen wird. Also, der freut sich schon, was ist los?
Ich bin es inzwischen gewohnt.
Ansonsten ist das gar kein Nordrhein-Westfalen, sondern er kommt aus meiner Gegend. Aber das macht nichts. Ich fand das eine wunderbare Diskussion. Ich finde, die drei verdienen jetzt nochmal einen doppelt lauten Applaus.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Steinbrück ist nun nicht, der ist nicht nur nicht kein Nordrhein-Westfalen, der ist sogar Borusse. Und ich finde, das ist gar nicht steigerungsfähig, Borussia Dortmund. Ich weiß jetzt, dass der ein oder andere da andere Farben bevorzugt, aber die Liga, die wir in Nordrhein-Westfalen alleine haben, wäre natürlich hoffentlich langweilig. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie Gast heute beim Initiativkreis Ruhr waren und beim Brüsseler Forum Ruhr. Ihnen, meine Herren Fitschen, Herrn Steinbrück und Herrn Terium, danke ich für einen wirklich außerordentlich spannenden Abend. Herr Hombach und ich hatten etwas Sorge, ob man mit einer Veranstaltung so nah an die Weihnachtstage gehen darf und gehen sollte. Ich würde sagen, das nächste Mal nehmen wir den Heiligen Abend, denn der ein oder andere hat ja da frei. Ihnen, Herr Dr. Joffe, danke ich sehr, dass Sie diese spannende Runde geleitet haben. Und ich finde, New York, 15.30 Uhr Nachmittag, auch kommen wir unserer Fürsorgepflicht Ihnen gegenüber so weit noch nahe. Das ist noch so eben machbar am späten Nachmittag. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute unsere Gäste waren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, ein gutes neues Jahr. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch ein bisschen bei uns bleiben würden, hier im Rahmen der Philharmonie. Das Letzte, was ich sagen darf, ist, dass unsere nächste Veranstaltung am 6. Februar ist, in Bochum, im Ruhrkongress Bochum, und unser Gast wird der Bundesminister der Verteidigung, Herr de Maizière, sein. Schönen Dank für Ihre Anwesenheit, einen schönen Abend, danke Ihnen.